Ja, wir sind jetzt auf der zweiten Hälfte unserer Osterreihe. Gestorben ist Christus am Karfreitag und heute feiern wir seine Auferstehung. Und dementsprechend heißt die Predigt die Herrlichkeit seiner Auferstehung. Und vielleicht ein kurzer Hinweis dahingehend, natürlich kann ich mit der Predigt heute nur an der Oberfläche dieser Herrlichkeit kratzen. Ihr könnt bitte gerne zu Hause noch viel darüber nachdenken. Es ist wirklich ein gewaltiges Geschenk, das Gott uns in der Auferstehung gemacht hat, des Herrn Jesus. Und ja, bevor wir einsteigen, werde ich den Bibeltext von heute vorlesen, Johannes 20, Vers 1 bis 20. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr könnt, zum Hören des Wortes Gottes mit mir aufzustehen. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun ging Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab, und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn hinweggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hat und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren in dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Soweit das Wort Gottes. Danke euch fürs Stehen. Ihr könnt euch setzen. Bevor wir dann jetzt in die Predigt einsteigen, möchte ich gern auch noch beten. Allmächtiger Gott, lieber Vater, gepriesen sei dein Name. Dein Wille geschehe im Himmel und auch auf Erden. Und auch jetzt im Gottesdienst. Danke, dass wir diesen gewaltigen Ausdruck deines Willens und deiner Herrlichkeit betrachten dürfen in der Schrift. Danke, dass wir den Bericht von deiner Auferstehung lesen dürfen und darin so viel Schönes und Großes erkennen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute segnest und stärkst durch dein Wort. Sprich du zu uns, Herr, damit dein Name verherrlicht wird und wir dadurch wirklich erbaut werden in dir, dass wir dich sehen dürfen, wie du bist, dass wir deinen Namen ehren dürfen und wirklich all die Bedeutungen deines Namens erkennen können, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, nicht aus mir zu reden, sondern aus dir. Lass alles, was ich sage, was nicht von dir ist, zu Boden fallen und verschwinden, dass nur dein Wort in den Herzen bleibt und greift. Und danke, dass keines deiner Worte jemals leer zu dir zurückkommt. Gepriesen sei dein Name. Amen. Übrigens, falls ihr es nicht gewusst habt, der Text, der zeigt, warum wir uns immer am Sonntag treffen, weil am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Kommen wir zum ersten Punkt heute. Verschwundener Leichnam, verschwundener Trost. Letzte Woche kam ich am Montag in der Früh zur Arbeit und habe erfahren, dass eine Bewohnerin unseres Hauses im Krankenhaus übers Wochenende verstorben ist. Und es ist in meinem Berufsumfeld nichts Neues. Ich arbeite, wie viele von euch wissen, im Pflegeheim, im Altersheim als Physiotherapeut. Da ist diese Nachricht, dass ein Bewohner verstorben ist, kommt regelmäßig. Und trotzdem tat es weh, als ich das gehört habe, wie auch sehr oft. In den letzten Jahren war die Bewohnerin mir sehr ans Herz gewachsen. Und sie war die letzten Tage, ich glaube anderthalb Wochen war sie im Krankenhaus und ist seitdem nicht mehr zurückgekommen. Und jetzt war sie weg. Ich hatte sie nicht mehr gesehen vorher. Und es war schmerzhaft. Ich ging in ihr Zimmer und das Zimmer war ordentlich aufgeräumt, das Bett war leer, es war gemacht. Und ich stand da und sie war nicht da, sie war weg. Die Frau war einfach weg. Ich blieb eine Weile im Zimmer, um auf die Art zumindest ein bisschen Abschied nehmen zu können für mich selber. Aber ich hatte eigentlich keine Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Abschied konnte ich auch jetzt nicht nehmen, die Frau war weg, die Bewohnerin war weg und sie würde nicht wiederkommen. Der Tod ist ein unüberwindbarer Bruch. Wenn das Leben eines Menschen durch den Tod beendet wird, dann ist dieser Mensch nicht mehr. Und es gibt keine Möglichkeit mehr, mit ihm Kontakt, mit diesem Menschen Beziehung zu pflegen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass wir als Menschen und als verschiedenste Kulturen die unterschiedlichsten Möglichkeiten und Bestattungs- und Beisetzungsgewohnheiten entwickelt haben. Wir umsorgen und versorgen den Leichnam unseres Geliebten, unserer Angehörigen und setzen ihn dann bei, um den Verstorbenen so die letzte Ehre zu erweisen und den Abschied ein bisschen leichter zu machen und auf die Art irgendwie ein bisschen Trost zu bekommen. Aber wenn diese letzte Möglichkeit des Abschiednehmens weg ist, wenn die plötzlich verschwunden ist, dann wird dieser Bruch des Todes umso spürbarer, umso endgültiger. Und ich denke, die letzten beiden Jahre waren für viele von uns Jahre, in denen wir mit dem Tod noch mehr in Verbindung gebracht haben. Das, was vom Menschen greifbar geblieben ist, ist weg. Der Mensch ist einfach weg. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Maria in unserem Text völlig entsetzt reagiert. Sie ist komplett aufgelöst. Ihr Herr ist verschwunden, der Leichnam ist weg. Maria war mit anderen Frauen so früh, wie es das jüdische Recht erlaubte, unterwegs zum Grab an diesem Sonntagmorgen, um den Leichnam des Herrn einzubalsamieren und so mit diesem jüdischen Ritual Abschied zu nehmen, endgültig Abschied zu nehmen, zu trauern. Und sie hatten bereits darauf gewartet, weil sie am Tag vorher nicht hingehen durften. Da war ein Sabbat, sie durften damals nichts machen. Jesus lag diese ganze Zeit nur in Leinen eingewickelt und provisorisch einbalsamiert in diesem Grab. Und jetzt wollten sie dieses Werk, dieses Abschiedswerk vollenden. Und jetzt kommen sie zum Grab und es ist leer. Der Leichnam ist weg. Der Mensch, der dort eben noch lag, ist weg. Grabraub, aus welchem Grund auch immer, schien die einfachste und logischste Erklärung in diesem Fall zu sein. Wieso sollte Jesu Leichnam sonst nicht hier liegen? Was ist das für ein Irrsinn, dass auf einmal die Leiche weg ist? Wer würde so etwas tun? Wieso würde jemand so etwas tun? Sofort rennt Maria zu den Jüngern, um diese zu informieren und kommt wahrscheinlich außer Atem an und ruft, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Zwei der Jünger rennen sofort los, um das Grab mit eigenen Augen zu inspizieren. Johannes ist zuerst da, er ist schneller. Und er sieht die leinenen Tücher, in die Jesus eingewickelt war, blieb jedoch draußen. Petrus, der als zweiter kam, der ihm dicht auf den Fersen folgt, geht sofort in das Grab und sieht, dass die leinenen Tüchern, wahrscheinlich sieht er das sogar erstaunt, fein säuberlich zusammengelegt war. Und das Schweißtuch, in dem der Kopf von Jesus eingewickelt war, das war an einer anderen Stelle säuberlich zusammengerollt. Seltsam. Entweder waren die Grabräuber sehr umsichtig oder irgendwas anderes muss hier passiert sein. Noch nie hat man davon gehört, dass Grabräuber den Leichnam ausgepackt und die Leintücher sorgfältig hingelegt haben, bevor sie dann die Leiche entfernt hatten. Nein, irgendwas muss hier passiert sein. Petrus und Johannes gehen wahrscheinlich verwirrt zurück. Über ihre Gedanken steht hier nicht viel. Johannes glaubte, Maria bleibt alleine beim Grab zurück. Völlig aufgelöst, zu Recht. Und dann plötzlich steht Jesus hinter ihr. Und ihre Trauer, ihre Verzweiflung schlägt sofort um in Freude und in Hoffnung. Jesus ist nicht verschwunden, Jesus ist auferstanden, er lebt. Die Leiche wurde nicht weggenommen, Jesus selbst ist auferstanden. Oder wie die beiden Engel im Bericht von Lukas gesagt haben, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Die Trauer braucht keinen Trost mehr, denn Jesus lebt. Er lebt und hat damit das Erlösungswerk vollendet. Er hat den Tod besiegt. Er lebt. Jetzt ist aber die Bewohnerin, von der ich zuvor gesprochen habe, immer noch tot. Der Tod steht immer noch als unüberwindbarer Bruch zwischen uns. Und auch wenn einer unserer Angehörigen, unserer Liebsten stirbt, dann steht der Tod immer noch dazwischen. Wie kann die Auferstehung des Herrn Trost geben? Kann die Auferstehung des Herrn Jesu hier wirklich Trost geben? Am besten beginnen wir bei einer wunderschönen Aussage des Herrn Jesus in diesem Text. Er sagt zu Maria, sie solle zu den Jüngern gehen und ihnen sagen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das ist eine gewaltige Aussage, wenn man darüber nachdenkt. Jesus setzt hier die Jünger inklusive Maria auf eine Stufe mit ihm selbst. Mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott. Also die Handbewegung war jetzt falsch rum, aber egal. Das sagt derjenige, der selbst Gott ist und später auch als solcher von den Jüngern erkannt wird. Als er dann später zu den Jüngern kommt, im weiteren Johannesbericht steht das, da fällt Thomas vor ihm auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Und dieser Gott sagt zu den Jüngern, mein Vater, euer Vater. Mein Herr, mein Gott, euer Gott. Gott selbst, Jesus der Sohn, vollkommen Mensch, vollkommen Gott zugleich, ein Geheimnis, das wir nie begreifen werden, nimmt seine Jünger mit in diese herrliche Stellung, Söhne und Töchter Gottes sein zu dürfen. Und es ist eine direkte Folge der Auferstehung. Es ist das Ergebnis der Auferstehung. Oftmals wird nur über das Sühneopfer am Kreuz gesprochen. Es wird zu Recht hoch erhoben und das ist das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte gesehen. Gott, der Sohn selbst, nahm unsere Sünde auf sich und starb für unsere Schuld am Kreuz. Er bezahlte unsere Schuld mit seinem eigenen Blut und mit seinem eigenen Leben. Es gibt nichts Größeres. Aber ohne die Auferstehung ist das alles nichts. Paulus schreibt dazu in 1. Korinther 15, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Warum? Jesus ist doch für die Sünde gestorben. Warum ist unser Glaube vergeblich, wenn er nicht auferstanden ist? Weil das Opfer Jesu keinen Wert hat, wenn die Folge der Sünde nicht aufgehoben ist dadurch. Und was ist die Folge der Sünde? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn also Jesus nicht auferstanden wäre, dann bleibt der Lohn der Sünde. Die Kraft der Sünde bleibt ungebrochen, denn der Tod herrscht nach wie vor. Indem Jesus aber auferstanden ist, hat er den Tod besiegt und er hat die Sünde ein für allemal entkräftet. Der Lohn der Sünde ist nicht mehr. Der Tod ist besiegt. Und das ist eine gewaltige Botschaft. Und deswegen heißt es in 1. Korinther 15 weiter, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Das heißt, er ist der Erste in der Auferstehung zur Ewigkeit geworden. Der Erste, der aus dem Tod auferstanden ist, um in Ewigkeit zu leben. Oder wie es in Kolosser steht, er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus hat mit der Auferstehung den Tod endgültig besiegt. Er hat die Sünde im Glauben die vernichtende Kraft genommen. Und damit ist er der Erstgeborene der Auferstehung zum ewigen Leben geworden. Und der Begriff Erstgeborene ist an dieser Stelle sehr wichtig. Ein Einzelkind kann nicht erstgeboren sein. Ein Einzelkind ist allein geboren. Aber Jesus ist Erstgeborener und impliziert damit weitere Kinder. Und diese sind wir, wenn wir an ihn glauben. So wie es auch in Römer 8 heißt, dass Jesus nicht einfach nur Erstgeborener ist, sondern Erstgeborener vieler Brüder und Schwestern. Indem Jesus also hier sagt, nach seiner Auferstehung, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott, da zeigt er genau das. Durch die Auferstehung ist nun jeder, der an ihn glaubt, sein Bruder, seine Schwester. Und jeder, der an ihn glaubt, kann ebenso wie er sagen, Vater, Papa. Das steht auch in der Schrift, dass wir zu Gott sagen können, Abba, lieber Vater. Und Abba ist nichts anderes als Papa. Eine persönliche, intime Beziehung, die Jesus hier schenkt. Er sagt diesen Satz nicht einfach so, sondern er sagt ihn ganz bewusst. Das, was am Kreuz vollbracht wurde, ist nun in der Auferstehung für uns greifbar geworden. Das, was er durch sein Blut erkauft hat, hat sich für uns in der Auferstehung als wahrhaftig erwiesen. Das, was er mit seinem Tod getan hat, ist für uns in der Auferstehung zum ewigen Leben geworden. Und deswegen heißt es, in dem zuvor zitierten Vers, als ich gesagt habe, der Lohn der Sünde ist der Tod, das steht in Römer 6, Vers 23, da heißt es weiter, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist das. Das kommt aus der Auferstehung. Die Auferstehung ist jedoch noch viel mehr als das. Sie ist der bewusste Abschluss des Opferwerkes von Jesus und erhält daraus unermesslich viel mehr Bedeutung und Kraft und unermesslich viel Wert. Es ist so viel darin. Im Brief an die Hebräer wird das Opfer des Herrn Jesus nämlich mit dem jährlichen Sühneopfer des großen Versöhnungstages verglichen und gleichgestellt. Und es wird dort gesagt, dass das Opfer, das Jesus gebracht hat, das bessere Sühneopfer ist, als das, das an diesem großen Versöhnungstag gebracht wurde. Dieser Versöhnungstag, von dem da die Rede ist, das war im jüdischen Gesetz, im jüdischen Brauchtum ein sehr wichtiges Opfergesetz, ein sehr grundlegender Tag. Am 10. Tag des 7. Monats nämlich sollte dieses besondere Opfer jedes Jahr dargebracht werden. Der hohe Priester, sprich der Erste, der höchste aller Priester, sollte an diesem Tag zuerst für sich selbst und dann auch für das Volk opfern, sodass alle Sünden des vergangenen Jahres an diesem einen Tag vergeben würden. Der hohe Priester hatte dafür ganz, ganz genaue Regeln einzuhalten. Er musste ein sehr präzises Prozedere erfüllen, um sich selbst erst zu heiligen, damit er überhaupt imstande war, dieses Opfer zu bringen und nicht irgendwie sich selbst verunreinigte, damit das Opfer kraftlos würde. Das war kein Aberglaube, das war auch keine Schikane, sondern ein sichtbares Zeichen dafür, wie schwer die Sünde ins Gewicht fällt und wie trennend Sünde ist von Gottes Herrlichkeit. Sich selbst zu heiligen ist nicht möglich. Und allein, dass dieser Versöhnungstag jedes Jahr aufs Neue wiederholt werden musste, zeigte, dass dieses Opfer nicht ausreichen konnte, um Sünden wirklich zu vergeben. Und ich möchte jetzt nicht viel mehr über diesen großen Versöhnungstag sagen. Da gibt es verschiedene Elemente, verschiedene Abläufe. Es ist sehr spannend, das nachzulesen. Und das kann ich sehr empfehlen. Wäre vielleicht mal was für eine eigene Predigt. Heute wollen wir uns mit einem besonderen Element mehr befassen. Der hohe Priester brachte nämlich einen Teil des Opfers am Altar vor dem Heiligtum dar. dann einen Teil des Opfers am Altar vor dem Allerheiligsten, um dann in etwa der Mitte des Prozederes in das Allerheiligste treten zu dürfen. Der Altar vor dem Heiligtum, der Brandopferaltar, der stand im Vorhof der Stiftshütte oder auch des Tempels später und er konnte vom ganzen Volk gesehen werden. Der zweite Altar, der Räucheraltar, der stand im Heiligtum, im Zelt oder im Tempel und konnte nicht gesehen werden. Der stand im Heiligtum, wo nur die Priester hinkamen, direkt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. Und dort in das Allerheiligste, da durfte nur einmal im Jahr, an diesem einen Tag, der hohe Priester hinein. Im Allerheiligsten nun selbst, da stand die Bundeslade. Und mit diesem Element, mit dieser Bundeslade, wollen wir uns jetzt ein bisschen näher befassen. Die Bundeslade war nämlich nicht nur ein schöner Kasten, in dem heilige Gegenstände lagen. Ja, es lagen darin heilige Gegenstände, die Gesetzestafel mit den 10 Geboten, der blühende Stab von Aaron und ein Topf mit Manna. Das besonders Wertvolle an dieser Bundeslade war jedoch die Abdeckung. Es handelt sich hier um eine massive Goldplatte von etwas mehr als einem Meter Länge und ein bisschen mehr als einem Meter Breite. Und darauf waren zwei goldene Cherubim angebracht, zwei Engel, die mit ihren Gesichtern einander und der Abdeckung zugewandt waren. Und die Flügel dieser Cherubim sollten die Abdeckung überschatten. Die Cherubim und die Abdeckung selbst waren aus einem Stück. Und ich habe jetzt, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, ich habe das Wort Deckel vermieden. Denn im Hebräischen handelt es sich hier nicht nur um einen Deckel. In der Bibel wird für diese Abdeckung im Hebräischen ein ganz besonderes Wort verwendet. Und dieses Wort wird nur im Kontext mit der Bundeslade verwendet, sonst nie. In unseren Bibeln wird dieses Wort entweder mit Gnadenthron oder mit Sühnedeckel übersetzt. Gnadenthron öfter als Sühnedeckel, aber beides geht. Dort zwischen den Engeln, in der Mitte zwischen den Engeln, war der Gnadenthron. Und der Gnadenthron war der Ort, wo Gott persönlich sich niederließ, wenn Mose zu ihm kam, um mit ihm zu sprechen. Von dort aus gab Gott dem Mose Anweisung und sein Wort und die Gesetze, alles weiter. Dort zwischen den Engeln auf der Abdeckung, auf diesem Gnadenthron, traf Gott sich mit den Menschen auf eine Art, wie er es nie mehr getan hatte, seit vor dem Sündenfall. Und dort auf diesen Gnadenthron sollte jetzt der hohe Priester einmal an diesem einen Tag im Jahr das Blut des Sühneopfers sprengen und vor der Bundeslade auch das Blut sprengen, den Weg dorthin. Und für diese Handlung, diese eine Handlung, trug der hohe Priester anders als bei seinen sonstigen Tätigkeiten nicht sein hohepriesterliches Gewand mit dem edelsteinbesetzten Brustschild und dem Purpur und was weiß ich was alles, sondern einfache leinene Kleidung. Der hohe Priester ging also einmal im Jahr durch die gesamte Stiftshütte in das Allerheiligste, um vor dem Gnadenthron Gottes selbst Sühne, das heißt das Freikaufen von Sünde durch das Blut von Opfertieren, zu ermöglichen. Und der Autor vom Hebräerbrief schreibt jetzt, dass Jesus als Hohepriester durch das vollkommenere Zelt ging und mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum einzugehen und dort ewige Erlösung zu erkaufen. Und in unserem Bibeltext sehen wir jetzt etwas sehr Schönes. Denn als Maria in das Grab hineingeht, da sieht sie zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Den einen beim Haupt, den anderen zu Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Diese beiden Engel schauen nicht sich gegenseitig an und dort, wo Jesus gelegen hat. Die Engel schauen in die Richtung von Maria. Und hinter Maria stand Jesus. Sie sehen nicht dorthin, wo sich Gott auf dem Gnadenstuhl offenbart hätte, sondern sie sehen dorthin, wo Gott sich nach diesem endgültigen und ultimativen Sühnopfer offenbart. Als Mensch unter den Menschen, als Auferstandener unter den Leben, als Gott unter den Seinen, als Heiliger unter ein für allemal Geheiligte und Vergebene und Erlöste. Ich habe vorhin nur vom hebräischen Wort für Sühnedeckel gesprochen, für Gnadenthron, also dem Wort, das im Alten Testament dafür verwendet wird. Auch im Griechischen, im Neuen Testament, gibt es ein ganz besonderes Wort für diese Abdeckung der Bundeslade. Auch im Griechischen wird dieses Wort mit Gnadenthron übersetzt. Im Neuen Testament kommt dieses Wort jedoch nur zweimal vor. Einmal im Brief an die Hebräer in Bezug auf die Abdeckung der Bundeslade und einmal in Römer 3, Vers 25. Und dort heißt es, ihn, Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Das Wort für Sühnopfer und das Wort für Gnadenthron ist das gleiche Wort. Jesus ist das Sühnopfer, das für uns gebracht wurde. Er ist der hohe Priester, der für uns dieses Sühnopfer brachte. Er ist der Gnadenthron, auf dem dieses Sühnopfer vollbracht wurde. Und in seiner Auferstehung vollendete er dieses herrliche, einmalige, endgültige Sühnopfer für die Rettung von unseren Sünden. Denn der hohe Priester, wenn er dieses Sühnopfer gebracht hatte, wenn er in das Allerheiligste gegangen ist und fertig war mit seinen Aufgaben, sollte seine leinenen Kleider im Heiligtum ausziehen und dort liegen lassen. Den leinenen Leibrock, das leinene Untergewand, den leinenen Gurt und den leinenen Kopfbund. Und Jesus, als er aus dem Tod auferstand, legte die leinenen Tücher ab und legte das leinene Schweißtuch, das seinen Kopf umhüllte, gesondert an eigener Stelle ab und legte es feinsäuberlich zur Seite. Weil er das Sühnopfer vollendete, als herrlicher, heiliger und einziger perfekter Hohepriester. In seiner Auferstehung erfüllte Jesus auch den letzten Schritt dieses Sühnopfers und wurde in Vollkommenheit und in Wahrheit zum Gnadenthron, unser Gnadenthron, unsere Erlösung. Er musste aufstehen, damit wir gerecht gesprochen werden konnte und können. Und deswegen heißt es auch in Römer 4, Vers 25, dass Jesus nicht nur um unsere Übertretung willen geopfert wurde, sondern dass er um unsere Rechtfertigung willen auferstanden ist. Er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden und hat damit die Rettung, die am Kreuz begonnen ist, vollendet. Ja, am Kreuz war es vollbracht. Und hier in der Auferstehung ist die Rettung vollendet. Das ist die Kraft der Auferstehung. Das ist die Herrlichkeit der Auferstehung, unsere Rechtfertigung, unsere vollkommene Vergebung durch dieses herrliche Opfer, das Jesus gebracht hat, durch seinen Tod. Jesus als vollkommener, ewiger Hohepriester, unsere Gerechtigkeit in Ewigkeit und unser ewiges Leben in, durch, von und aus ihm allein. Ist das nicht gewaltig? Aber die Auferstehung enthält noch viel mehr. Deswegen gehen wir gleich zum nächsten Punkt. Die Demut der Auferstehung. Die Auferstehung ist so herrlich, so gewaltig, so unfassbar, so umfassend, so heilig, so göttlich. Und sie geschah absolut durch göttliche und überragende und unvorstellbare Kraft und Macht. Jedoch war sie nicht abgehoben. Sie war nicht entfernt. Sie war nicht auf einer Ebene religiöser Transzendenz, wie uns moderne Theologen glauben machen wollen. Ja, er ist irgendwo im Herzen auferstanden. Nein. Die Auferstehung war wahr und sie geschah in Demut. Ich finde es so faszinierend an diesem Bericht, den wir lesen. Maria geht zum Grab, aus dem soeben Petrus und Johannes rausgegangen sind. Die haben dort nichts gesehen aus den leinenen Tüchern. Sie geht dort rein und sie sieht dort zwei Männer in weißen Gewändern sitzen. Seltsam genug. Und dann dreht sie sich um und dann sieht sie einen Mann hinter sich stehen, den sie für den Gärtner hält. Gut, aus dem Text können wir vermuten, dass sie Jesus nicht genau angeschaut hat, denn sobald er ihren Namen sagt, dreht sie sich wieder zu ihm um. Die war sehr verzweifelt und aufgelöst und ja, wenn ich heule, dann schaue ich auch nicht so genau hin. Aber trotzdem, Jesus kam so, dass Maria ihn mit einem Gärtner verwechseln konnte. Ein einfaches Gewand, eine einfache Erscheinung, ein einfacher Mann. Und damit erscheint er in seiner Auferstehung entsprechend seines Wesens, in Demut. Er hätte sich, ganz einfach mit Pomp und mit Herrlichkeit, mit Licht und mit Fanfaren und Engelheeren mitten in Jerusalem offenbaren können, als der auferstandene Gott, und alle hätten vor ihm niederfallen und ihn anbeten können. Aber er tat es nicht. Er erscheint in unserem Bericht und er erschien in Wahrheit ganz nüchtern, ganz einfach. Zuerst der Maria und dann den Jüngern. Und aus den anderen Berichten in den Evangelien wissen wir, dass er auch noch anderen Menschen erschien, auch ganz einfach. Den Jüngern in Emmaus, die haben ihn auch nicht erkannt zuerst. Menschlich, normal, demütig. Und noch etwas fällt auf und ist von großer Wichtigkeit. Als er sich nämlich seinen Jüngern zeigte, am Sonntagabend, da zeigt er ihnen die Wundmale. Auf den Händen, an der Hüfte. Und daran erkennen sie den Herrn Jesus. Diese Wundmale hat er auch nach der Auferstehung. Und diese Wundmale hat er immer noch. Und diese Wundmale wird er in Ewigkeit tragen. Natürlich ist sein Auferstehungskörper nicht völlig identisch mit seinem Körper, zu dem er vorher gelebt hat. Die Bibel beschreibt seinen Körper nach der Auferstehung als einen sogenannten Leib der Herrlichkeit. Es ist ein Körper, der frei von Makeln ist und frei von Anfälligkeiten sein wird. Jesus kann durch Wände gehen, er kann erscheinen, wie er möchte, er ist Gott. Und auch wir werden in unserer Auferstehung zum ewigen Leben einen solchen Körper, einen solchen Leib der Herrlichkeit erhalten, wenn wir dann in der Ewigkeit, in der Gegenwart des verherrlichten Herrn Jesus und Gottes leben werden. Aber die Wundmale des Herrn, die werden für alle Zeit und für alle Ewigkeit an seinem Körper sichtbar bleiben. Nicht, weil Gott sie nicht wegnehmen könnte, ganz und gar nicht, sondern weil Gott uns darin alle Zeit seine Liebe und seine Demut zeigen möchte. Und dass wir jedes Mal, wenn wir Jesus anschauen, daran erinnert sind, was er für uns auf Golgatha vollbracht hat. Und hier in der Auferstehung sehen wir diese Demut von Jesus, mit der er sich den Menschen nicht als unerreichbarer, ferner Gott zeigt, sondern als der Mensch gewordene, der auch mit dem Niedrigsten eine innige Beziehung führen möchte. Und der Liebe und Nähe und Vertrauen zu dem Menschen haben möchte, zu einem ganz stinknormalen Menschen wie du und ich. Ein Gott, der bereit ist, für seine Schöpfung Wunden zu tragen, und ein Gott, der sich in niedriger Gestalt zeigt, um den Seinen nahe zu sein. Diese Demut in der Auferstehung zeigt uns in wunderbarer Weise, dass der hohe Priester, der sich selbst als Opfer für unsere Sünde brachte, dass er wirklich und wahrhaftig für Sünder und unvollkommene und unzulängliche, mit Fehlern behaftete Menschen wie uns gestorben ist. Wer bin ich mit all meinen Sünden, mit all den bösen Gedanken, mit den Abscheulichkeiten, die sich in meinem Herzen befinden? Wer bin ich, dass Gott mich erretten würde? Wer seid ihr, dass Gott euch erretten würde? Aber Jesus zeigt in seiner Auferstehung, dass er euch erretten möchte, dass er mich erretten möchte, dass er uns errettet durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Halleluja. Halleluja. Und darum haben wir Trost in der Auferstehung. Darum ist der Trost, den Maria damals schlagartig erhielt, weil sie den Auferstandenen sah, nicht nur für sie reserviert, sondern wir alle können daran teilhaben, wir alle können daraus Trost und Freude schöpfen. Denn die Auferstehung unseres Herrn Jesus bedeutet für jeden, der an ihn glaubt, ebenfalls die Auferstehung und das Leben. In Thessalonicher 4, Vers 13 und 14 schreibt Paulus genau deswegen, dass wir keine Ungewissheit haben müssen über den Verbleib unserer Verstorbenen, die zu Lebzeiten an Jesus glaubten. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so glauben und wissen wir, dass diejenigen ebenso mit Jesus auferstanden sind und am letzten Tag mit ihm zurückkommen werden. Jesus hat alles vollbracht. Er hat endgültig gesiegt. Und es gibt kein Verderben mehr für die, die an ihn glauben. Aber eben nur für die, die an ihn glauben, die ihr Vertrauen ganz auf ihn setzen und ihr Leben mit ihm, für ihn und aus ihm leben. Und das ist das tief traurige Element dieser herrlichen, großartigen und guten Botschaft. Die Bewohnerin, von der ich zu Beginn sprach, sie hatte Jesus oft bewusst abgelehnt. Ich habe oft mit ihr über Jesus geredet, über seine Liebe zu Sündern, über seine Macht zur Vergebung, über die Rettung, die bei ihm ist, über das ewige Leben, das in ihm zu finden ist. Sie wollte nie etwas von ihm wissen. Sie hat das Gespräch immer abgelehnt. Ich konnte von ihr keinen Abschied nehmen. Ich weiß nicht, ob in der Zeit im Krankenhaus der Herr sich ihr noch einmal in Größe und Macht offenbart hat, ob sie ihr Herz vielleicht für ihn geöffnet hat. Ich weiß es nicht. Es wäre wunderbar. Aber es ist nicht wahrscheinlich. Und ich werde diese Frau wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Auch nicht in der Ewigkeit. Hier gibt es keinen Trost mehr. Hier gibt es keine Hoffnung mehr. Hier gibt es nur noch Trauer, solange ich hier auf der Erde lebe. Wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, oder wenn du bisher Jesus noch nicht als deinen Gott und Herrn, als deinen Retter anerkannt hast, wenn du deine Schuld, deine Sünde noch nicht vor ihn gebracht hast, dann mach es doch heute. Jesus ist kein Gott, der Rituale fordert oder sich auf irgendeinem Berg der Erkenntnis versteckt, auf dem man erst hochklettern muss. Er hat den Weg zur Erlösung nicht mit Aufgaben und zu erfüllenden Regeln zugepflastert, die irgendwie erfüllt werden müssen. Nein, Jesus ist ein Freund der Sünder, ein Retter der Verlorenen, ein Arzt der Kranken. Er ist ein Helfer von jedem in Not, der sich an ihn wendet. Er ist unser hoher Priester. Der Weg zur Rettung ist nicht schwer. Der Weg ist Jesus. Jesus allein. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, und er hat alles für dich vollbracht, damit du ewiges Leben mit ihm haben kannst. Der Weg zur Rettung hat jedoch ein äußerst schwieriges Element. Erkenne, dass du Sünder bist. Erkenne an, dass du schuldig bist vor Gott. Du bist schuldig vor Gott. Jeder von uns ist schuldig vor Gott. Bekenne deine Sünde, oder wie Jesus sagt, tue Buße, kehre um. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Jetzt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Diese Frage ist an dich gerichtet. Glaubst du das? Jesus ist wahrhaftig auferstanden, und die Auferstehung ist ein unfassbares Geschenk. Ein Geschenk des Lebens und ein Quell unendlicher Freude. Wie herrlich ist es, ein Kind Gottes zu sein. Egal wie groß die Not, egal wie groß das Leid, in das du dich vielleicht heute befindest, du bist bereits ein Auferstandener im Herrn Jesus, wenn du an ihn glaubst. Und dann, wenn Jesus am Ende der Zeiten wiederkommen wird, werden alle Menschen auf ihn schauen. Jeder wird ihn sehen, wenn er wiederkommt. Und dann wird er nicht in Niedrigkeit kommen, sondern in Herrlichkeit und Macht. Zur Rettung all jener, und zur Freude all jener, die auf ihn hoffen und die an ihn glauben. Und zum Gericht über alle, die ihn ablehnen. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und in seinen Händen werden wir die Male seiner Liebe sehen. Und an seiner Hüfte werden wir die Einstichstelle seines Todes sehen. Und das Zeichen seines Sieges, denn er ist auferstanden. Ein Zeichen des ewigen Lebens. Und so wie es in unserem Text zum Schluss heißt, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da werden auch wir froh sein, wenn wir den Herrn Jesus wiederkommen sehen in Herrlichkeit. Eine ewige und herrliche und unfassbare Freude zur Ehre seines Namens und zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. und zum Besten, das wir uns jemals erdenken können. Ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen.